Soll ich meine Bibel einpacken? Diese Frage ging mir durch den Kopf, als ich meinen Koffer für unseren Sommerurlaub dieses Jahr gepackt habe. Ich bin durch mein Arbeitszimmer gelaufen, habe meinen Laptop eingepackt, um Filme zu schauen, meine Sportschuhe eingepackt, um laufen zu gehen und ein Buch genommen, das ich schon lange mal lesen wollte. Habe durchgeschaut, ob ich noch irgendwas vergessen habe. In der Regel vergesse ich noch ein, zwei Dinge. Und mein Blick fiel dabei auf den Fenstersims und da lag meine Bibel. Soll ich meine Bibel in den Urlaub mitnehmen? Diese Frage ist mir ziemlich hängen geblieben, weil sie, glaube ich, bei mir Verschiedenes in mir innerlich ausgelöst hat. Es war nicht die Frage, ob die Bibel noch Platz im Koffer hat. Platz war genug. Es war auch nicht die Frage, ob ich Zeit hätte zum Bibellesen. Ich war ja schließlich im Urlaub. Es war vielmehr die Frage, ob Bibellesen und Urlaub irgendwie zusammenpassen. Das sind Fragen, die bei mir im Kopf durchgegangen sind. Irgendwie intuitiv war das nämlich nicht der Fall, sondern Bibellesen war irgendwie vielleicht mit Aufgaben, mit Arbeit verbunden. Das auf der einen Seite. Und gleichzeitig auf der anderen Seite war diese Wunschvorstellung, mich irgendwie an einem schönen See sitzen zu sehen, vielleicht mit einem Kaffee-to-go-Becher in der Hand, die Bibel zu lesen, völlig die Zeit zu vergessen und dabei einen wunderbaren Moment mit Gott zu haben. Irgendwo zwischen diesen beiden Gefühlen war ich gedanklich, als ich meinen Koffer für den Sommerurlaub gepackt habe. Die Slide-Umfrage hat es vielleicht bei dem einen oder anderen auch ein bisschen ausgelöst. Bibellesen zwischen Wunsch und Wirklichkeit, zwischen der Bedeutung, die das für unser Glauben und für unser Leben hat und gleichzeitig auch zwischen Herausforderungen oder zwischen Aspekten, die uns gar nicht so gut gefallen. Bibellesen zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Ich habe heute Morgen mal drei Bibeln mitgebracht, die für mich so ein bisschen als Etappen in meinem Leben stehen, was ich zum Thema Bibel, was ich damit verbunden habe. Und das erste ist meine erste Bibel, an der ich als Kind, als Jugendlicher freiwillig gelesen habe. Eine Hoffnung für alle in der trendigen Trend Edition der 90er Jahre. Vielleicht kennt der eine oder andere diese auch. War eine tolle Bibel. Ich habe viel unterstrichen, was man wahrscheinlich so grob zwei Kategorien zuteilen kann. Das erste wichtig und das zweite witzig. Wichtig, das war Sprüche über Gottes Liebe, dass ich sein Kind bin, angenommen bin, Gnade bei ihm finde. Und witzig. Das waren Verse in den Sprüchen über irgendwelche zänkischen Frauen in Eckzimmern oder Vegetarier, die kein Gemüse essen und deswegen schwach sind. Und die habe ich dann kichernd meiner Schwester vorgelesen. Das war so die erste Phase des Bibellesens für mich. Eine zweite Bibel habe ich mir zu Beginn meines Studiums gekauft. Das ist eine Bibel, die für mich für eine Zeit steht, in der ich wahrscheinlich mehr als in jeder anderen Phase meines Lebens sagen konnte, ich habe die Bibel geliebt. Ich habe es geliebt, Bibel zu lesen. Ich glaube, egal welche Seite ich hier aufschlage, jede Seite ist unterstrichen. In jeder Seite habe ich Notizen gemacht, schwierige Fragen aufgeschrieben, die ich mir nicht beantworten konnte, in der Hoffnung, mal jemand Kluges zu treffen, der mir die beantworten kann. Das war eine Phase, in der ich das Bibellesen geliebt habe, wunderbare Momente mit Gott habe. Und ich habe noch eine dritte Bibel mitgebracht. Eine Bibel, die für die letzten Jahre steht und genau für diese Spannung zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Einerseits dem Wunsch, solche Momente des Bibellesens zu haben, Gott zu begegnen, völlig darin aufzugehen und Freude dabei zu haben. Und gleichzeitig auch zu merken, Bibellesen ist nicht immer diese Wunschvorstellung, sondern auch mit anderen Gedanken verbunden. Ein Bibellesen zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Ich vermute, dass der eine oder die andere von euch solche Momente des Bibellesens auch kennt. Zumindest waren das ein paar Gedanken aus der Slider-Umfrage. Und es waren auch Gedanken, die ich immer wieder in den letzten Jahren von Studenten gehört habe. Ich habe in Köln 5 Jahre lang als Studentenpastor gehört und dort immer wieder diesen Frust oder diese Spannung wahrgenommen, einerseits den Wunsch zu haben, Momente des Bibellesens, in denen man Gott begegnet, aber auch die Realität, dass Bibellesen nicht immer Freude macht. Und diese zwei Fragen möchte ich heute Morgen mit euch besprechen. Warum, erstens, kann ich nicht mit Freude Bibel lesen? Und zweitens, was kann mir helfen, mich dieser Freude wieder anzunähern? Meine Erfahrung ist, dass das Thema Freude am Bibellesen stark damit zusammenhängt, welche Haltungen oder welche Erwartungen ich beim Bibellesen habe. Und dabei gibt es auch einige Erwartungshaltungen, die uns die Freude am Bibellesen nehmen können. Und das Herausforderndste dabei ist, das sind häufig auch Erwartungshaltungen, die eigentlich gar nicht so schlecht sind. Gar nicht falsch und abwegig, aber die wir vielleicht überbetont haben und die deswegen eine ungute Balance bekommen haben. Das erste wäre die Erwartungshaltung, die Bibel als To-Do-Liste zu nehmen. Die Bibel einfach nur und ausschließlich mit der Frage zu lesen, Herr, was soll ich tun? Eine frühere Kollegin von mir hat mal für Studenten ein Seminar zum Thema Bibellesen gegeben oder wie man mit Freude Bibel lesen kann. Und nach dem Seminar ist einer der Studenten auf sie zugekommen und hat gesagt, wenn wir in unserer Studentengruppe Bibel lesen, dann führt das nie zu Lob und Freude, sondern jede Woche gehen wir beim Bibellesen neue Verpflichtungen ein, die dann für uns zur Last werden. Das war wahrscheinlich so ein Moment. Er und seine Kommilitonen haben wahrscheinlich die Bibel vor allem mit dieser Frage gelesen. Was soll ich tun? Und sich dabei neben den Herausforderungen der To-Do-Liste des Alltags noch eine geistliche To-Do-Liste innerlich geschrieben, was man tun soll. Und diese Frage ist ja nicht grundsätzlich falsch. Es ist was Tolles, in die Bibel reinzugucken, weil wir davon ausgehen, dass uns die Bibel Orientierung gibt für unser Handeln im Alltag oder für unsere ethischen Entscheidungen. Aber wenn wir die Bibel ausschließlich mit der Frage lesen, was soll ich tun, dann kann sie zu einer endlosen To-Do-Liste werden. Und unsere Freude am Bibellesen wird immer geringer. Insofern ist es auch eine schwierige Erwartungshaltung. Eine zweite schwierige Erwartungshaltung ist, die Bibel als ein unzureichendes Spiegelbild zu verstehen, ob bewusst oder unterbewusst. Und hier nochmal ein Erlebnis von meiner früheren Kollegin. Sie ist einer Studentin begegnet, die gesagt hat, Bibellesen ist für mich frustrierend. Ich fühle mich beim Lesen immer schuldig, weil ich diesem Maßstab der Bibel nicht gerecht werde. Die Bibel als Spiegel, der einem ständig vor Augen hält, dass man nicht genug ist. Und auch hier, um hier nicht falsch verstanden zu werden, ja, ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt, dass wir beim Bibellesen auch Momente haben können, wo Gott uns berührt und wo Gott uns Momente oder Handlungsweisen in unserem Leben aufzeigt, die nicht gut laufen. Ich habe beim Bibellesen in meiner stillen Zeit schon Momente, die mich tief demütig gemacht haben. Und die waren gut und wichtig und ich möchte sie nicht missen. Aber wenn wir die Bibel nur als Maßstab verwenden, um uns immer die Note ungenügend ausstellen zu lassen, dann ist es nicht im Sinne des Erfinders. Immer muss der Blick auf die eigene Sünde auch einhergehen mit dem Blick auf Gottes Gnade, auf seine Liebe und sein Angenommensein. Und wenn du merkst, dass bei dir das Bibellesen zu einem ständigen und negativen Selbstbild führt, dann streich diese Erwartungshaltung doch mal aus deiner Bibelleseroutine und nimm stattdessen die Frage mit, wo Gott Zuspruch und Ermutigung in deinen Alltag reinsprechen möchte. Und noch eine dritte, manchmal schwierige Erwartungshaltung hat mit dem Thema Bibellesen und Gefühlserwartungen zu tun. Manchmal erwarten wir beim Bibellesen so ein besonderes Gefühl, ein bisschen ähnlich wie beim Lobpreis. Und wenn wir das Gefühl nicht haben, dann haben wir den Eindruck, da ist gerade irgendwas falsch gelaufen oder dann hat sich's nicht gelohnt. Dann war das nicht richtig. Ich kenne die Geschichte von einer Studentin, die mal erzählt hat, dass sie früher mit viel Motivation in der Bibel gelesen hat, dass sie es jetzt aber langweilig findet. Und im Gespräch ist herausgekommen, dass es bei ihr damit zu tun hat, dass sie beim Bibellesen immer wieder einen besonderen geistlichen Kick erwartet hat. Irgendwie einen besonderen Moment, dass sie das ganz besonders innerlich auch berührt. Und dass sie dann eben enttäuscht war, weil es immer wieder Momente gab, auch wo das nicht der Fall war. Und ihr hat es geholfen, allein sich diese Erwartungshaltung bewusst zu sein, dass das nicht unbedingt immer eine gute Erwartungshaltung ist. Es ist nicht das Ziel von Bibellesen und übrigens auch nicht von Lobpreis. Es ist nicht das Ziel, dass man dabei unbedingt ein gutes, berührendes Gefühl haben muss. Das ist schön, wenn man es hat Und da ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Und das ist toll, wenn man das mitnehmen kann und wenn Gott einen auf diese Weise beim Liedersingen oder beim Bibellesen berührt. Aber Bibellesen geht über eine emotionale Verbindung hinaus. Und das soll nicht das Ziel oder die Begründung von Bibellesen sein, ein besonderes Gefühl dabei zu bekommen. Diese drei Erwartungshaltungen können ein bisschen tricky sein. Es ist ja nichts grundsätzlich Falsches dabei oder gänzlich Verwerfliches. Aber mit einer Überbetonung von diesen drei Gedanken kann es dazu sein, dass uns die Freude genommen wird am Bibellesen, weil bestimmte Aspekte überbetont werden. Und ich glaube, wir vergessen aufgrund dieser Erwartungshaltung manchmal auch den Schatz, der im Bibellesen steckt. Die Möglichkeiten, wie Gott uns durchs Bibellesen begegnen kann. Und ich möchte mit euch heute Morgen vier Perspektiven teilen, von denen ich den Eindruck habe, dass sie uns Freude schenken können am Bibellesen, weil sie auch noch mal deutlich machen, welchen Schatz im Bibellesen wir erwarten können. In Matthäus 4, Vers 4 sagt Jesus: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Die Bibel wird hier grundsätzlich als Grundnahrungsmittel verstanden. Als Grundnahrungsmittel wie in der damaligen Kultur, wie es da üblich war. Und die Bibel, Gottes Wort oder Gottes Wort wird mit dem Brot verglichen. Gottes Wort ist in diesem Gedanken also genauso wichtig wie das Brot, wie unser Grundnahrungsmittel. Also die Bibel ist nicht nur das Sahnehäubchen auf der Torte, nicht nur ein kleines süßes Extra. Oder die Bibel ist nicht wie der Proteinshake, den man sich nach dem Fitnesstraining noch reindrücken kann, um nochmal 20% mehr rauszuholen. Sondern die Bibel ist das Grundnahrungsmittel. Das Grundnahrungsmittel unseres Glaubens. Und ich glaube, gesellschaftlich haben wir in den letzten Jahren verstanden, wie wichtig gute Grundnahrungsmittel sind, wie wichtig gute Ernährung ist. Und ich glaube, dass wir das manchmal vergessen auf einer geistlichen Ebene. Wie wichtig eine gute geistliche Ernährung sein kann. Manchmal pressen wir uns hier und da ein paar Bibelverse rein, wie vielleicht einen Energy Drink unterwegs, aber vergessen dabei, dass es auf eine ausgewogene und ausreichende Ernährung ankommt. Und meine Herausforderung an dich heute Morgen wäre dann, wenn du merkst, dass es bei dir der Fall ist, stell deine geistliche Ernährung um. Stell deine geistliche Ernährung um, sodass du die Bibel regelmäßig konsumierst. Dass du Gottes Wort in dich aufnimmst und dass das als Grundlage und als Routine für deinen Alltag wird. Wenn es das wird, dann ist es relativ egal, ob du hier und da das mal vergisst oder es mal nicht in deinen Alltag hineinpasst, weil deine Grundlage eine gute Grundlage ist. Der Leiter des Franziskanerordens Bonaventura im 13. Jahrhundert hat gesagt: Viel zu wissen, aber nichts zu schmecken. Wozu soll das gut sein? Gottes Wort ist nicht dazu gedacht, um einfach Wissen anzuhäufen, um unseren Intellekt zu pflügen, sondern um als Grundnahrungsmittel verzehrt und geschmeckt zu werden. Und um ein Ort der Begegnung zu sein. Ein Ort der Begegnung mit Jesus Christus. Gottes Wort an uns ist nicht primär ein Buch, sondern eine Person. Und das ist eine Besonderheit des christlichen Glaubens. Als Gott sich uns offenbaren wollte, hat er nicht Bibeln vom Himmel regnen lassen, sondern er hat sich selbst gezeigt. Er ist Mensch geworden, einer von uns, mitten unter uns gekommen. Und er hat in Jesus sein tiefstes und schönstes Wort gesprochen. Und Zugang zu dieser Offenbarung Gottes können wir durch die Bibel haben, durch das Bibellesen. In Johannes 5 ist Jesus im Gespräch mit Schriftgelehrten und er fordert sie heraus und er sagt ihnen: Ihr erforscht die Schrift und ihr meint, in ihr ewiges Leben zu haben. Und die Schrift ist es, die von mir zeugt. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Jesus wirft dir den Schriftgelehrten also vor, zwar Gottes Wort intensiv zu lesen, aber auf der anderen Seite Gott dabei nicht begegnen zu wollen. Das ist eine tragische Situation. Da sind Leute, die sich intensiv nach Gottes Wort ausstrecken und sich gleichzeitig aber irgendwie auch an diesem Ziel ganz stark vorbeileben. Es lohnt sich, biblische Texte intensiv zu studieren, mit allen Werkzeugen, die uns zur Verfügung stehen. Aber lasst uns diese Texte nicht einfach nur zu Objekten machen, sondern lasst es uns Texte sein der Begegnung mit Gott, dass wir Gott begegnen durch diese Texte in seinem Wort. Und zwar nicht nur am Anfang unseres Glaubens, sondern auch immer wieder neu, weil beim Bibellesen Gott mitten unter uns ist. Die Bibel ist ein Ort der Begegnung mit Jesus Christus. Und die Bibel ist ein Wegweiser für unser Leben. Ganz am Anfang von dem Psalm 1, den wir vorher zusammen gesprochen haben, heißt es: Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn, wer darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der an Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Die Bibel ist ein Wegweiser zu einem gelingenden Leben. Der Psalmist nimmt dabei das alttestamentliche Gesetz in den Blick, die Bibel zu seiner Zeit. Und er zeichnet ein, finde ich, geniales Bild. Wer sich an Gottes Wort hält, der ist genauso wie ein Baum, der dicht am Wasser gepflanzt ist. Wer nach Gottes Willen fragt, wer darüber nachdenkt, der gleicht zu einem Baum. Und dieser Baum ist immer automatisch genug mit Nährstoffen und genug mit Wasser versorgt aufgrund seiner Platzierung, weil er direkt neben Wasser ist. Damit ist für unser Leben kein Automatismus gemeint. Das ist kein Versprechen, dass wenn wir in Gottes Wort lesen oder dass wenn wir an ihn glauben, dass es uns immer gut gehen wird oder wir kein Leid in unserem Leben erfahren würden. Das ist nicht damit gemeint. Wenn man nur ein paar Psalmen weiterblättert, dann sieht man auch, dass das Leben viel Leid und Herausforderungen mit sich bringen kann. Aber der Grundgedanke ist dennoch, wer sich an Gottes Wort orientiert, aus dem wird Leben hervorgehen, wie aus einem Baum, der dicht am Wasser gepflanzt ist. Die Bibel ist ein Wegweiser zu einem gelingenden Leben. Und wenn wir von dem Gedanken sprechen, dass die Bibel ein Wegweiser ist für ein gelingendes Leben, dann finde ich einen Gedanken auch noch wichtig. Die Bibel hilft uns, ein mündiges Christsein zu entwickeln. Wenn wir uns an der Bibel orientieren, dann hilft uns das, mündig und eigenständig Entscheidungen zu treffen. Vor Gott und vor anderen Menschen. Selbstständig und verantwortlich Entscheidungen für uns und andere zu treffen. Weil die Bibel ist für uns auch eine Horizonterweiterung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich merke in meinem Alltag, dass ich doch immer wieder sehr begrenzt von meinen eigenen Erfahrungen und von meinem eigenen Alltag bin. Ich bin in meiner Jobroutine drin, habe da meine Erfahrungen und vieles darüber hinaus, was auf unserer Welt passiert, bekomme ich dann nicht mit. Nur im Horizont unseres kleinen Lebens zu leben, ist, glaube ich, viel zu klein und zu wenig. Und wir brauchen es immer wieder, in diesen großen Horizont der Bibel hineingenommen zu werden. Diesen Horizont, um unseren Platz in der Welt zu finden. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann werden wir in diesen großen Horizont Gottes mit reingenommen. Eugene Peterson, ein Theologe und Gemeindepastor aus den USA, schreibt dazu was Passendes und gleichzeitig ist aber auch sehr Herausforderndes. Er schreibt: Ich will der weit verbreiteten Praxis entgegenwirken, eigene Erfahrungen als Maßstab für unser Leben zu nehmen und nicht die Heilige Schrift. Ich will persönliche Erfahrungen unter die Autorität der Bibel stellen und nicht über sie. Ich will persönliche Erfahrungen unter die Autorität der Bibel stellen und nicht über sie. Ein herausfordernder Gedanke, ein Gedanke, der sicherlich auch viele Fragen aufwirft. Ich finde diesen Gedanken auf jeden Fall insofern hilfreich, dass nicht mein eigener Erfahrungshorizont der einzig letzte und gültige sein soll, sondern dass ich mich immer wieder von dem Erfahrungshorizont, der in Gottes Wort steckt, korrigieren und ermutigen lasse. Soweit vier Perspektiven zum Thema Bibellesen. Und ich möchte zum Abschluss noch ein paar schlichte, praktische Tipps weitergeben, was beim Bibellesen helfen kann, um eine gute Routine zu haben oder was Neues auszuprobieren. Das wäre erstens, einfach mal einen besonderen Moment zu schaffen, eine symbolische Aktion zu starten oder einen bestimmten Ort zu haben, an dem man Bibel liest. Ein Freund von mir hat gesagt, er zündet sich immer eine Kerze an, wenn er Bibel liest. Als klaren Start jetzt beginnt eine Zeit mit Gott im Alltag und als klares Ende auch wieder die Kerze dann auszumachen und zur Arbeit zu gehen. Eine Mitarbeiterin im Impulse-Team hat erzählt, sie macht sich immer eine Tasse Kaffee dabei, wenn sie Bibel liest. Einfach als bewussten Moment, was als Ritual für sie dazugehört zum Thema Bibellesen und ihr hilft, bewusst da zu sein. So eine symbolische Aktion, so ein besonderer Moment oder ein Ort kann helfen, das Bibellesen im Alltag was Besonderes zu machen. Oder aber auch den Text mit Farben zu unterstreichen. Ich bin ein großer Fan davon. Ich merke, dass es mir hilft, beim Text dabei zu sein, sowohl intellektuell als auch emotional. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man sich so eine Routine zusammen macht, dass man den Text unterstreicht mit verschiedenen Farben. Oder aber eine neue Bibel sich zu besorgen. Gerade wenn du merkst, dass du eigentlich eine Bibel hast, in die du nicht reinschaust, vielleicht weil du mit der Übersetzung nicht klarkommst, weil sie eine Sprache spricht, die nicht deine Sprache ist, weil sie einfach irgendwie anders redet, als du redest, dann ist es vielleicht die Zeit auch für dich, eine neue Bibel zu besorgen. Eine neue Bibel auch als Startprojekt, ein bisschen Motivation reinzubringen, was Neues anzufangen und dein persönliches Bibelleseprojekt zu starten. Oder aber eine neue Form des Bibellesens auszuprobieren. Vielleicht ist die Routine, die du beim Bibellesen angelegt hast, mittlerweile keine hilfreiche Struktur mehr, sondern irgendwie ein Programm, das du einfach abspielst und zur Routine geworden ist. Dann versuch doch mal eine neue Form des Bibellesens auszuprobieren. 3 kurze Ideen. Zum Beispiel eine Bibelvers-Meditation. Dabei liest man einen kurzen Abschnitt aus der Bibel, denkt intensiv über den Vers nach und versucht den Vers dabei immer und wieder in sich zu bewegen und tief in sich aufzunehmen. Einfach nur einen schlichten, kurzen Gedanken. Oder im zweiten Gedanken, Bibellesen mit einem Andachtsbuch. Mit einer Anleitung, wie man den Text lesen kann, mit Gedanken nicht nur von sich selbst, sondern von jemand anders noch, die damit dazu aufgeschrieben hat. Und solche Andachtsbücher gibt es in allen Formen, für jung oder alt, für Einsteiger oder für Fortgeschrittene. Oder aber die Bibel nicht nur zu lesen, sondern die Bibel auch zu hören. Ich kenne einige Menschen, die sagen, ihnen hilft es, die Bibel nicht nur zu lesen, sondern zu hören. Einfach weil sie dadurch noch einen zweiten Aufnahmekanal haben. Oder jemand anders das bewusst und betont aufgesprochen hat. Auch davon gibt es mittlerweile viele tolle Möglichkeiten, wie die Bibel aufgesprochen wurde als Hörbuch. Soweit ein paar Gedanken und praktische Tipps. Wenn du noch mehr Ideen möchtest, wie das Bibellesen für dich vielleicht mehr Freude in den Alltag bringen kann oder auch was neue Möglichkeiten sind, die man mal ausprobieren könnte, dann habe ich einen kleinen Tipp. Der CVM in Württemberg, der hat vor kurzem eine tolle Übersicht gestaltet in einem Monatsheft oder in einem Jahresheft, was sie rausbringen. Die kannst du nachher, wir hatten ja vorher schon QR-Codes, nach dem Gottesdienst wird vorne auf dem Beamer hier auch ein QR-Code sein, die dort einfach runterladen, zusammen mit den Folien von der Predigt. Die Infos findet ihr da dazu. Zum Abschluss habe ich noch einen Wunsch. Einen Wunsch, wenn du mal wieder so einen Moment des Kofferpackens hast. Wenn du einen Moment des Kofferpackens hast und dir fragst, ob du die Bibel mitnehmen sollst, dass du dabei nicht daran denkst, das Bibellesen, dass das nur eine endlose To-Do-Liste ist. Oder dass du mit der Bibel nicht nur ein unzureichendes Spiegelbild verbindest. Oder auch nicht dein Bibellesen vollgepackt ist mit Gefühlserwartungen und nur dann gut ist. Sondern ich wünsche dir von Herzen, dass die Bibel deinen Horizont erweitert. Dass sie ein Wegweiser für dein Leben ist. Dass sie dir hilft, Gott im Alltag zu begegnen. Und vor allem auch, dass sie ein Grundnahrungsmittel deines Glaubens wird. Amen.